Liebe Gemeinde, am 26. Oktober diesen Jahres trafen sich die europäischen Staats- und Regierungschefs in Brüssel. Diesmal setzten sie sich selbst eine Frist. Bevor die Börsen öffneten, müssten sie durch sein, hatte der geschäftsführende belgische Ministerpräsident Yves Leterme vor Gipfelbeginn am Mittwochabend verkündet. Sonst, so die unausgesprochene Annahme, würden an den Weltmärkten die Aktienkurse abstürzen. Trotzdem ließen die Gipfelteilnehmer am frühen Donnerstagmorgen eine Frist nach der anderen verstreichen. Um 2 Uhr öffnete die Börse in Tokio. Die Euro-Retter verhandelten noch immer. Um 3 Uhr öffnete Singapur. Im EU-Ratsgebäude wurde weiter gepokert. Erst kurz vor 4 Uhr, inzwischen hatten auch die Börsen in Hongkong und Shanghai den Betrieb aufgenommen, trat Frankreichs Staatspräsident Nicolas Sarkozy als erster vor die Presse in Brüssel. Man habe sich mit den privaten Gläubigern Griechenlands auf einen Schuldenschnitt von 50% geeinigt, verkündete er. Deutlich von Müdigkeit gezeichnet und ohne die ihm angeborene Unruhe. 50%, die magische Zahl, die seit Tagen die Schlagzeilen dominiert. Die Euro-Retter hatten ihr Hauptziel erreicht. Frankreich wollte immer das Drama einer Pleite Griechenlands verhindern, sagte Sarkozy. Dass er sich lange gegen einen freiwilligen, substanziellen Schuldenschnitt gewehrt hatte, erwähnte er nicht. Überhaupt musste der Franzose im Laufe dieses 6-tägigen Gipfelmarathons viele Positionen räumen. Geradezu frisch dagegen wirkte Angela Merkel, als sie wenige Minuten später den Journalisten berichtete: Mir ist sehr bewusst, dass die Welt heute auf diese Beratungen geschaut hat, sagte die Kanzlerin. Wir Europäer haben heute gezeigt, dass wir die richtigen Schlüsse gezogen haben. Wir haben uns auf ein Gesamtpaket geeinigt. Nach Merkels Darstellung haben die Euro-Regierungen den Vertretern des Internationalen Bankenverbands die Pistole auf die Brust gesetzt. Doch es hat gedauert, bis die Bankenvertreter schließlich einknickten. Immer wieder mussten Sarkozy und Merkel zwischen der Euro-Gruppe und dem Büro, in dem die Banker saßen, hin und her pendeln. Und sie mussten öffentliche Garantien in Höhe von 30 Milliarden Euro zusagen, um den Banken den Schuldenschnitt schmackhaft zu machen. Soweit ein Bericht aus dem Nachrichtenmagazin Der Spiegel von vor einigen Tagen. In unserem heutigen Predigttext spricht Jesus zu seinen Jüngern. Er steht in Lukas 12. Wer ist der treue und kluge Verwalter, den der Herr über seine Leute setzt, damit er ihnen zur rechten Zeit gibt, was ihnen zusteht? Selig ist der Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, das tun sieht. Wahrlich, ich sage euch, er wird ihn über alle seine Güter setzen. Wenn aber jener Knecht in seinem Herzen sagt, mein Herr kommt noch lange nicht, und fängt an, die Knechte und Mägde zu schlagen, auch zu essen und zu trinken und sich voll zu saufen, dann wird der Herr dieses Knechtes kommen an einem Tage, an dem er es nicht erwartet, und zu einer Stunde, die er nicht kennt, und wird ihn in Stücke hauen lassen und wird ihm seinen Teil geben bei den Ungläubigen. Der Knecht aber, der den Willen seines Herrn kennt, hat aber nichts vorbereitet, noch nach seinem Willen getan, der wird viel Schläge erleiden müssen. Wer ihn aber nicht kennt und getan hat, was Schläge verdient, wird wenig Schläge erleiden. Denn wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen. Und wem viel anvertraut ist, von dem wird man umso mehr fordern. Liebe Gemeinde, heute geht es um das kluge Verwalten und um das Wirtschaften für das Reich Gottes. Wo wäre uns dieses Thema in der Öffentlichkeit dramatischer vor Augen geführt worden, nämlich das kluge Wirtschaften, als in den vergangenen Wochen, in denen europäische Politiker um die Stabilität der Weltwirtschaft ringen? Doch auch Szenen aus der eigenen Berufswelt, wie wir sie eben in diesem Anspiel gesehen haben, dürften uns nicht fremd sein. Jesus ist glücklicherweise nicht auf den Ersatzzug und das Ersatztaxi angewiesen, wenn die Asche mal vom Vulkan herüberweht. Aber aus unserem Alltag kennen wir diese Situationen, in denen der Chef gerade nicht da ist. Wie verhalten wir uns dann? Ja, liebe Gemeinde, mein Name ist Martin Petrik. Ich gehöre auch zu diesem Hauskreis, der heute den Gottesdienst vorbereitet, und ich bin auserkoren worden, heute die Predigt zu halten. Und habe festgestellt, dass wir heute eigentlich nahtlos anschließen an das, was wir am letzten Sonntag gehört haben. Wer von Ihnen am letzten Sonntag hier in der Kirche war, dem ist vielleicht noch der Wanderer vor Augen, oder die Wandererin, um genau zu sein, die mit leichtem Gepäck sorglos durch Gottes Reich wandert. Am vergangenen Sonntag wurde auf die Lilien auf dem Feld hingewiesen, die nicht säen, nicht ernten und doch versorgt werden. Heute ist unser Thema ein anderes. Die Knechte und Mägde in unserem Text, das normale Volk, ist auf einen guten Verwalter angewiesen, der ihnen das ihre zur rechten Zeit gibt. Die Speise in unserem Text fällt nicht wie Manna vom Himmel. Anders als beim Text vom falschen Sorgen, der vor einer übertriebenen Orientierung auf das Materielle warnt, geht es heute ausdrücklich um das gute Wirtschaften, das durchaus nicht als verwerflich angesehen wird. Es geht um das Warten und das Verhalten bis zur Wiederkehr Christi. Und Jesus oder der Evangelist dieses Textes arbeitet mit Kontrasten, indem er uns Menschen vor Augen hält, die sich unterschiedlich verhalten, die Extreme darstellen. Zum einen ist es der vorbildhafte Verwalter auf der einen Seite und der Verwalter, der zu verurteilen ist, auf der anderen. Und es ist der Wissende und der nicht wissende Verwalter, wissend um das, was von ihm erwartet wird. Der gute Verwalter, hier im Urtext auch mit dem uns ja auch geläufigen Wort, zumindest bekannten Wort, Oikonomos bezeichnet, der Haushalter, der Ökonom, das ist einer, der eben gut wirtschaftet. Er wird auch als Knecht bezeichnet, einer, dessen Wille ganz im Willen des Herrn verschwindet, der ihn beauftragt hat. Er ist treu, er hat Glaube, Vertrauen in das, was sein Herr ihm aufgetragen hat. Er erweist sich als zuverlässig, gewiss, glaubwürdig, vertrauenswürdig. Er ist klug, einsichtsvoll, verständig, praktisch. Und er gibt seinen Leuten zur rechten Zeit, was ihnen zusteht, was sie bedürfen, was sie nötig haben. Er hat eine Verheißung, er wird über alle Güter gesetzt werden. Er wird belohnt werden, wenn Jesus eines Tages wiederkommt. Demgegenüber der schlechte Verwalter, der nicht mit der Wiederkehr des Herrn rechnet. Er wird dargestellt als gewalttätig, prassend, essen und trinken hier im negativen Sinne, sich volllaufen lassen. Dieser Verwalter wird an einem unbekannten Tag zur Rechenschaft gezogen werden und, wie Luther so trefflich formuliert in diesem Text, in Stücke gehauen werden. Deutlicher kann man es wohl nicht sagen. Ja? Verbannt zu den Ungläubigen. Ja, und dann gibt es noch die beiden Verwalter, von denen einer weiß und einer nicht weiß. Und es ist ziemlich klar, hier spricht Jesus zu den Jüngern. Die Jünger wissen, was von ihnen erwartet wird, was Jesu Auftrag an sie ist. Wer das weiß, aber nicht danach handelt, wird ebenfalls bestraft werden. Milder ergeht es dem, der gar nicht weiß, was Jesus von ihm erwartet. Ja, und schließlich der Satz, der in vielen Bibeln auch fett gedruckt ist: Wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen. Es sind meines Erachtens drei Dinge, die in diesem Text eine große Rolle spielen. Nun das Oberthema vom Anvertrautwerden und Verwalten. Darauf bin ich ja schon kurz eingegangen und wir haben es versucht hier zu illustrieren mit verschiedenen Beispielen. Dann die zeitliche Perspektive. Der Text, um den es heute geht, hat eine klare zeitliche Dimension. Es gibt eine Vergangenheit, in der Jesus, in der der Herr in dem Text einen Auftrag ausgesprochen hat. Es gibt die Gegenwart, das Jetzt, in dem die Knechte, die Verwalter das Beste aus dem machen oder eben auch das Schlechte, was der Herr ihnen aufgetragen hat, gegenüber den ihnen Nachgeordneten, gegenüber denen, für die sie verantwortlich sind. Und schließlich gibt es die Zukunft, die Rückkehr des Herrn, der hier auch als Gerichtstag beschrieben wird. Und diese drei zeitlichen Stationen werden hier zusammengesehen und in eine Verbindung zueinander gebracht. Und als drittes gibt es einen Zusammenhang zwischen unserem Wissen, dem Wissen der Jünger, den Fähigkeiten, die wir bekommen haben, zum einen, unserem Verhalten, das wir daraus ableiten, zum anderen und schließlich dem Urteil Gottes darüber, wie wir uns verhalten haben. Ja, und es ist vielleicht gar nicht so einfach zu ertragen, dass in diesem Text dieser Tun-Ergehens-Zusammenhang, der Zusammenhang zwischen dem, wie wir uns verhalten und wie es uns später an einem Gerichtstag ergehen wird, viel deutlicher gemacht wird als an anderen Stellen in der Bibel, in denen Jesus von allumfassender Gnade spricht, auch für die, die versagen. Der Text enthält meines Erachtens drei Botschaften für uns heute. Erstens eine Aufforderung. Liebe Jünger, liebe Mitchristen, liebe Geschwister, orientiert euer Verhalten am treuen und klugen Verwalter. Das soll euer Beispiel sein. Zweitens eine Warnung. Ungläubige Knechte werden in die Verdammnis geschickt. Aber und zum Glück drittens auch ein deutlicher Trost, eine Verheißung. Jesus kommt zurück. Er schafft Gerechtigkeit. Er beurteilt die Verwalter nach ihrem Verhalten. Lassen Sie mich noch mal kurz auf die Beispiele zurückkommen, die wir hier zusammengetragen haben. Was bedeutet das kluge und treue Verwalten in der Finanzkrise, die uns vielleicht auch beschäftigt in diesen Tagen als Christen? Sicherlich eine Frage, die nicht einfach zu beantworten sein dürfte. Die Öffentlichkeit ist sich weitgehend einig darüber, was das Ziel all dieser politischen Aktionen sein sollte. Auch die Politiker sind sich weitgehend einig. Der Erhalt eines funktionierenden Bankensystems, Schutz vor Inflation, Erhaltung verlässlicher Rahmenbedingungen für Investitionen, Schutz von Arbeitsplätzen, Schutz der europäischen Einigung. Viel weniger Einigkeit besteht allerdings auch unter Wissenschaftlern darüber, mit welchen Mitteln diese Ziele zu erreichen sind. Nehmen wir dieses zentrale Element unseres Textes, das des Gerichtstages, der Beurteilung. Wer wird in der Finanzkrise beurteilt und von wem? Nun, in unseren Gesellschaften vom Wähler, in demokratischen Gesellschaften vom Wähler, der allerdings nur sehr unvollkommene Möglichkeiten dazu hat, im Hinblick darauf, was er weiß, was er wissen kann, darauf, dass Politiker auch nur begrenzt haftbar sind, und dass Wähler in der Regel nicht über einzelne Politikbereiche abstimmen können, sondern nur alle 4 Jahre ihr Kreuzchen hinter einer Partei machen können. In unserem Text ist der Herr da wesentlich mächtiger. Und ich glaube, dass viele von uns sich manchmal auch so einen mächtigen, wohlwollenden Herrscher in unserer Politik wünschen würden. Der Herr in unserem Text kann den verschwenderischen Knecht in Stücke hauen lassen oder dies zumindest androhen. Doch diese durch Jesu Urteil entstehenden Anreize erschließen sich nur dem Gläubigen, dem treuen Verwalter. Der gottlose Knecht, der gottlose Politiker rechnet nicht mit der Wiederkehr des Herrn. Leider erscheinen unsere Politiker mitunter von allen guten Göttern verlassen und auch von unserem Gott verlassen. Wir können nur hoffen, dass unsere Entscheidungsträger, die Verwalter des Gemeinwesens, zur ersten Sorte Knechte gehören, die in unserem Text genannt werden. Was hat der Text uns konkret zu sagen als Christen in Halle oder in dieser Gemeinde, in unseren Familien? Nun, natürlich gilt auch uns die Aufforderung, haushaltet klug, schaut zu, dass ihr den euch Anvertrauten zur rechten Zeit gebt, was ihnen zusteht. Auf der Arbeit, wir haben es gesehen, seid gewissenhafte Verwalter der euch aufgetragenen Arbeiten. Verschwendet nicht auf Kosten eurer Mitarbeiter. In der Familie, sorgt euch um eure Partner. Kümmert euch um eure Kinder und Eltern, um die euch Anvertrauten. In der Gemeinde, im Gemeindekirchenrat, in unseren anderen Gruppen, fragt euch, was eure Gemeinde braucht. Lebt nicht über eure Verhältnisse. Setzt eure Ressourcen gewinnbringend ein. Der Text möchte uns aber vor allem auch trösten und ermutigen. Jesus wird zurückkehren, er wird auch nach Halle kommen. Er wird Gerechtigkeit schaffen und alle falschen Verwalter entlarven. Wenn er kommt, sind wir nicht mehr auf unvollkommene Verwalter und Politiker angewiesen. Der Herr selbst wird sich schürzen, uns zu Tisch bitten und uns dienen, wie es einen Absatz weiter vorne in diesem Bibeltext heißt. Ich finde, wir sollten uns fragen, wo diese Zukunftshoffnung in unserer Gemeinde deutlich wird. In der Gottesdienstliturgie ist sie fest verankert. Können wir sie vom Staub der Routine befreien? Können wir immer wieder deutlich machen, wo der Hinweis auf das Reich Gottes und auf die Wiederkehr Jesu in unseren Gottesdiensten ihren Platz hat? Wir haben in der Familie selbst einige Zeit lang ein Sonntagsbegrüßungsfest gefeiert und es vor kurzem im Kloster Volkenroda auch wieder miterlebt. Was ist das Sonntagsbegrüßungsfest? Anknüpfend an jüdische Traditionen wird samstagabends die Familie oder werden Freunde zusammengerufen und eine kleine Liturgie gefeiert. Das Brot wird gebrochen, der Wein oder der Saft geteilt, der Kerzenleuchter entzündet und von Jesu Wiederkehr erzählt. Ein Fest, ein kleines Fest im Angesicht all unserer Unzulänglichkeiten und im Bewusstsein der zerstörerischen Macht des Todes, die uns ja auch gerade heute am Ewigkeitssonntag bewusst wird. Im Vaterunser beten wir regelmäßig, dein Reich komme, wie im Himmel so auf Erden. Beten wir es bewusst? Im Alltag sehen wir Gottes Reich anbrechen, im Sonnenstrahl wie heute, wie er herrlich hier in die Kirche scheint, in der Knospe, die im Frühjahr hoffentlich wieder aufbricht, in den bezaubernden Farben des Herbstlaubs, wie sie auch dieses Jahr besonders schön waren, in der Schönheit der Schneeflocke, die uns bald wieder entgegenwehen wird, oder vielleicht im Duft des Kaffees, im Lachen unserer Kinder, in der Musik. Liebe Gemeinde, seid kluge Verwalter, schwört nicht den Zorn des Herrn herbei. Kauft die Zeit aus und nutzt eure Quellen, er wird wiederkommen. Es wird herrlich sein und Gerechtigkeit wird herrschen über den gesamten Erdball. Amen.